Schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich heute sehr, hier als Gast zu unserem Webcast Frau Professor Maibohm zu haben. Barbara, herzlichen Dank, dass du heute mit in der Sendung bist.
Ja, für mich auch eine große Freude, weil wir an einem großen Projekt arbeiten und dass die Möglichkeit gibt, darüber zu reden.
Ja, wir sprechen über, ich denke, ein großes Thema. Wir sprechen über Aussöhnung mit Deutschland, eine Konferenz, die wir gemeinsam im März hier in Berlin machen werden. Wir machen nämlich auch diese Sendung heute hier in Berlin und wir sitzen in deinen Arbeitsräumen hier. Und wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du lehrtest Politikwissenschaft mit kommunikationswissenschaftlichen Schwerpunkt an der Universität Duisburg-Essen und bist Gründerin und Leiterin vom Communio, Institut für Führungskunst in Berlin und Essen. In Büchern, Vorträgen und Weiterbildungen und Coaching setzt du dich leidenschaftlich für Führungskunst ein. Und du machst eben auch diese Konferenz, die wir gemeinsam starten, zum Thema Aussöhnen mit Deutschland. Kannst du ganz kurz sagen, was ist damit gemeint, Aussöhnen mit Deutschland?
Also als ich vor 5 Jahren nach Berlin zog, weiß ich noch ganz genau, war das eine der ersten Veranstaltungen, die ich hier gemacht habe in meinen Räumen, Erinnerungskultur und Versöhnungskultur, ein Gesprächskreis zu diesem Thema. Und das, was mich damals bewegte, war, wie kommen wir von einer Erinnerungskultur, die ja wichtig und notwendig ist, hin zu einer Versöhnungskultur. Und wenn ich jetzt diese beiden Begriffe nehme, dann würde ich sagen, erinnern ist das Bestätigen dessen, was gewesen ist. Das ist unerlässlich. Wir müssen als Deutsche bestätigen, was in unserer Geschichte an Schrecklichkeiten passiert ist. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern der nächste Schritt ist versöhnen. Und auch da ist schon, wie auch bei Erinnern, unendlich viel passiert. Versöhnen heißt, dass man die Hand ausstreckt und um Verständigung nachsucht und um Verzeihung bittet. Und wenn wir jetzt von Aussöhnen sprechen, dann meine ich, gehen wir noch einen Schritt darüber hinaus. Aussöhnen heißt sozusagen in der Gegenwart ankommen im Bewusstsein der Vergangenheit und in der Gegenwart Verantwortung dafür übernehmen, dass wir einen anderen Blick auf uns selbst haben, auf unsere Beziehungen zu anderen Völkern, anderen Nationen und aus einer Kultur der entschiedenen Verbundenheit und der Partnerschaftlichkeit agieren, die um die Schatten der Vergangenheit genau weiß. Das ist für mich Aussöhnen.
Da hast du natürlich auch ein wichtiges Stichwort angesprochen. Es geht sehr wohl auch um die Schatten der Vergangenheit und diese Konferenz Aussöhnen mit Deutschland hat eben auch mit der deutschen Geschichte zu tun. Und du hast eine wichtige Unterscheidung jetzt gemacht. Du hast unterschieden zwischen Erinnerungskultur und Aussöhnungskultur. Und es ist keine Frage, dass Deutschland, die Kultur im deutschsprachigen Raum, ein wichtiges Thema mit unserer Geschichte im 20. Jahrhundert hat. Es gibt hier einen großen Schatten, zumindest etwas, das es einfach wirklich, das unsere einen tiefen Blick, und zwar einen tiefen Blick auch mit unserem Herzen bedarf, wie wir uns mit dieser doch schrecklichen Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Und hier ist in Deutschland in den letzten 60 Jahren auch sehr viel geschehen. Ich bin heute wieder beim Holocaust-Denkmal hier in Berlin vorbeigefahren und habe gedacht wieder, es ist schon erstaunlich und eigentlich inspirierend, dass hier mitten in Berlin dieses riesige Mahnmal ist, das doch an einen so dunklen Fleck der deutschen Geschichte erinnert. Und es ist schon entscheidend, dass diese Leistung hier wirklich in Berlin gesetzt wurde, also dass es hier wirklich eine Auseinandersetzung mit etwas gibt, das deutsche Geschichte doch sehr, sehr, sehr im negativen Sinn auch geprägt hat. Und in den letzten 60 Jahren ist von vielen Menschen hier wirklich der Versuch geleistet worden, dass wir uns als Kinder und Enkel dieser Zeit damit auseinandersetzen, was es bedeutet, dass wirklich so etwas in Geschichte passieren kann. Aber etwas, das mir auch wichtig ist, dass es hier in den letzten 60 Jahren auch vielleicht eine gewisse Polarität zwischen zwei tiefen Erstarrungen gegeben hat. Eine Erstarrung, und auch diese Erstarrung ist ja Teil dessen, was wir immer wieder erfahren, dass Teile der Gesellschaft sich weiterhin nicht damit auseinandersetzen, dass hier wirklich wahnsinnige Schuld entstanden ist. Und wahnsinnige Schuld entstanden ist eben auch gerade aus der deutschen Kultur heraus. Und dass diese Vermeidung noch immer Teil unserer Realität ist. Die andere Seite dieser Erstarrung ist, diese Schuld in einer Weise zu erfahren, die uns eigentlich lähmt, die uns nicht erlaubt, auf das, was geschehen ist, in einer Weise zu reagieren, die uns wirklich erlaubt, Verantwortung für die Gegenwart zu übernehmen. Ich nehme an, das, was du mit einer Kultur der Aussöhnung im Gegensatz zu einer reinen Kultur der Erinnerung meinst, ist ein Versuch, diese Polarität zwischen einerseits Verneidung, andererseits diese Schuldstarre in etwas Drittes aufzulösen.
Also ich denke, der Begriff Erstarrung ist ein sehr guter Begriff. Wer mit Menschen arbeitet in Coaching und Therapie, stößt ganz schnell, und zwar quer durch die Generationen, auch bei jungen Menschen, auf dieses Phänomen der Erstarrung von Gefühlen oder des Einfrierens von Gefühlen. Und wenn man das ins Kollektiv nimmt, dann gibt es diese Erstarrung im Sinne von Beschweigen, wie das mal genannt worden ist. Also ein anhaltendes Beschweigen. Und es gibt diese Erstarrung auch im Sinne von Vermeiden oder Fliehen vor der Verantwortung. So, das, was dahinter steht, wenn man das mal psychologisch oder tiefenpsychologisch wendet, dann steht dahinter eine Vermeidung von sehr schmerzhaften und schmerzlichen Gefühlen. Egal, woher diese kommen, ob aus Erleiden oder aus Erleiden an der eigenen Täterschaft, wie auch immer. Es ist ein Vermeiden von etwas, was weh tut. Ich glaube, eine Kultur der Aussöhnung geht durch diesen Schmerzkörper hindurch und indem wir durch den Schmerzkörper hindurchgehen, dass so etwas möglich war und auch immer angesichts von Menschsein möglich ist, bekommen wir die Chance, mutig die Gegenwart anzugehen. Das wäre für mich ein Anliegen, dass wir aus dem Einfrieren herauskommen, weil wir den Schmerz einfach mal annehmen, von dem, was gewesen ist, und daraus die Verantwortung sich bilden kann. Also eine Verantwortung, die nicht aus der Vermeidung kommt, sondern eine Verantwortung, die aus der Annahme kommt. Man kann letztlich sagen, dass bei all dem Entsetzlichen, was passiert ist, die Möglichkeit, zum Täter zu werden, in jedem von uns schlummert, egal wann wir geboren sind. Und damit in Berührung zu treten, mit dieser Möglichkeit, das macht uns meines Erachtens frei oder freier, mutig, Verantwortung für uns selbst und andere zu übernehmen.
Lass mich einfach die Frage so stellen, wie ich sie doch immer wieder auch mal wieder höre. Auch ist denn das wirklich noch eine Konferenz zum Thema der deutschen Geschichte, noch eine Auseinandersetzung mit eben diesem deutschen Karma, ist hier nicht eigentlich sehr, sehr, sehr viel eben schon gemacht? Ist es nicht Zeit, einfach zu sagen, okay, wir wissen, was geschehen ist, lass uns genau das, was du jetzt angesprochen hast, Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft übernehmen, müssen wir noch einmal, wenn jetzt auch mit diesem nur Aussöhnung mit Deutschland, wie du ihn ansprichst, noch einmal durch das schreckliche Geschehene durchgehen?
Also Also dazu gibt es verschiedene Antworten. Die eine Antwort ist, die Gegenwart zeigt, dass wir überhaupt nicht aus der Gefährdungszone heraus sind. Also wenn wir uns mal einmal angucken, alles was um den NSU-Untersuchungsausschuss gelaufen ist, auch was an Nicht-Aufmerksamkeit oder Nicht-Bereitschaft hinzugucken in den verschiedenen Geheimdiensten und bei der Polizei und in der Bevölkerung festzustellen ist, dann gibt es nicht ohne Grund die immer wieder gemachte Aussage, dass die ganze Gesellschaft im Grunde genommen auf der Anklagebank steht, weil sich an diesem Beispiel der NSU zeigt, dass es diesen latenten Rassismus weiterhin gibt. So. Und auch eine latente obrigkeitsstaatliche Orientierung, die eben in der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte zu entsetzlichen Dingen geführt hat. Das wäre so ein Argument, warum wir uns dieser Frage erneut zuwenden müssen. Das zweite Argument ist natürlich im Zusammenhang mit der europäischen Finanzkrise zu nennen, wo man feststellen kann, dass Deutschland in eine Position der Stärke hineingekommen ist und in hohem Maße anderen diktieren kann und diktiert, wie mit dieser Finanzkrise umgegangen wird und damit in eine Verantwortlichkeit im Umgang mit der eigenen Macht tritt, die ganz neu wieder die Frage stellt, wie gehen wir denn mit dieser Macht um? Gehen wir damit in einer Weise um, dass es partnerschaftlich ist und dass wir mit den schwächeren Ländern in der Peripherie auf Augenhöhe operieren? Oder meinen wir, unser Interesse nicht zuletzt auch auf Kosten der anderen durchsetzen zu müssen? Das sind also ganz aktuelle Herausforderungen, mit denen wir meines Erachtens umgehen müssen und die uns nicht entheben, diese Frage immer wieder neu zu stellen. Das andere ist, und das ist mir auch wichtig, wenn wir in dem verdrängten Schuld- und Schamkomplex hängen bleiben, und ich würde mal behaupten wollen, dass das zum Teil noch der Fall ist, wenn wir in dem verdrängten oder psychologisch abgespaltenen Schuld- und Schamkomplex hängen bleiben, dann sind wir nicht frei, freudig in unsere Verantwortung zu treten, sondern sind getrieben von einem Schuldgefühl. Und das ist nicht gut. Und es ist ja nicht zufällig, dass ein großer Teil auch der jungen Generation sich der Erinnerungskultur verweigert, weil sie keinen Bezug mehr hat zu einer Erinnerungskultur, von der sie sagen, wir haben damit gar nichts zu tun.
Lass mich das Stichwort aufgreifen. Und das ist in dem Zusammenhang, wenn man über den Holocaust, die Nazi-Vergangenheit, deutsche Schuld spricht, doch ein markantes oder überraschendes Stichwort. Das sagst du, freudig und frei. Und ich denke, das ist in dem Zusammenhang wirklich mal spannend, dem nachzugehen und genau dem Gedankengang nachzugehen, den du jetzt gerade eröffnet hast, dass man noch immer nicht, mindestens oft nicht, in der Lage ist, sich dieser Verantwortung, auch der historischen Verantwortung, freudig und frei zu stellen. Ich denke, jeder von uns, der mit dieser deutschen Vergangenheit als Teil seiner eigenen Vergangenheit aufgewachsen ist, und da gehöre ich als Österreicher genauso dazu, die Bundesdeutschen, kennt diese eigene Verfassung dazu, die alles andere ist als freudig und frei.
Ja, um das ganz klar zu sagen, also das Bekenntnis zum eigenen Land, zu Deutschland und die Liebe zum eigenen Land fällt jedenfalls unendlichen Menschen meiner Generation außerordentlich schwer. Also, es ist ja kein Zufall, dass die Fahne bei uns etwas, ein Symbol ist, das eher von der Intelligenz oder von den intellektuellen Schichten in hohem Maße nach wie vor abgelehnt wird. Und das ganze Verhältnis zum eigenen Land ist außerordentlich gebrochen. Viele gehen so weit, dass sie sagen, ich bin nicht Deutscher, ich bin Europäer. Aber man kann nicht einfach die Zugehörigkeit zu einem nationalen Raum und zu einem Sprachraum überspringen und Europäer sein, sondern man ist als Deutsche Teil des europäischen Verbundes. Und das fällt außerordentlich schwer und das, was ich jetzt eben gesagt habe, wird ganz schnell in eine Ecke hineindefiniert, die als nationalistisch definiert wird und das ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, wie gebrochen unser Verhältnis in dieser Frage ist. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle mal aufgreifen, dass was jetzt zum Beispiel die alternative Liste als Wahlslogan für die Europawahl gewählt hat. Die hat gesagt, Mut zu Deutschland. Und wir sagen, aussöhnen mit Deutschland. Und das ist ein großer Unterschied. Mut zu Deutschland wird sehr schnell in eine Ecke hineinstellbar sein, die genau sagt, jetzt endlich Schluss mit unserer Vergangenheit. Lasst uns mutig zu unserem Land stehen. Während ich sage, wir versöhnen uns mit unserem Land und daraus nehmen wir mutig Verantwortung im Bewusstsein der eigenen Geschichte wahr.
Sind wir natürlich in einem sehr schwierigen Territorium, weil ist es nicht so, dass es einen guten Grund gibt, ein gebrochenes Verhältnis zu dieser Geschichte zu haben. Dass es einen guten Grund gibt, hier Scham zu haben und einen guten Grund gibt, hier einfach tief betroffen zu sein.
Absolut zutreffend. Nur Scham ist für mich ein Gefühl, das letztlich Verantwortung vermeidet. Wenn ich durch die Scham hindurchgehe, und akzeptiere, dass ich mich schäme, dann gehe ich in die Verantwortung und bin nicht mehr in der Scham. Deswegen glaube ich, dass das Überwinden einer Schuld- und Schamausrichtung ungeheuer wichtig ist. Weil nur dann kommt man in die eigene Kraft. Wir haben auf unserer Konferenz einen Beitrag von der Psychotherapeutin und Zen-Meisterin Anna Gamma, der heißt, nur ein gebrochenes Herz ist ein ganzes Herz. Das ist übrigens ein jüdischer Text. Ein gebrochenes Herz ist ein ganzes Herz. Und in dem Sinne würde ich sagen, nur wenn wir uns unseres gebrochenen Herzens bewusst sind, können wir mit ganzem Herzen uns einsetzen für die Gegenwart.
Der Spruch beschreibt natürlich ganz genau, was das Anliegen auch deiner Arbeit ist und was auch das Anliegen dieser Konferenz ist. Lass es mich so formulieren, beides gleichzeitig zu halten oder die Fülle durch die Gebrochenheit zu erfahren. Das heißt, weder das, wie du Scham vorher gerade definiert hast, als etwas, das mich letztendlich lebt, noch als etwas, das ich eben beiseite stellen muss, um ich selbst sein zu können. Und zu diesem ich selbst sein zu können, können die viele Dimensionen sich wirklich den Mut dazu zu haben, Mann, Frau, selbst zu sein, hat eine persönliche Dimension, hat eine allgemein menschliche Dimension, hat aber natürlich auch eine kulturelle Dimension. Und eine kulturelle Dimension hat wieder verschiedene Ebenen von einer regionalen, einer europäischen, aber eben auch einer nationalen Dimension. Und diese nationale Dimension als solche auch sowohl in dem, was hier gebrochen ist, anzunehmen, als auch in dem, was hier einfach Teil der eigenen Stärke sein muss.
Und auch der eigenen Möglichkeiten. Ich meine, das Ausland verwundert sich ja zum Teil über die Tatsache, in welch starkem Ausmaße die deutsche Geschichte auf die 12 Jahre des Nationalsozialismus fokussiert und zum Teil reduziert wird. Wir Deutsche, ich sage jetzt mal wir Deutsche, obwohl ich weiß, dass ich natürlich nicht verallgemeinern sprechen kann, aber welches Verhältnis haben wir denn zu den unglaublichen Gütern unserer Kultur? Wir haben ja eine sehr reiche kulturelle Geschichte und ein sehr reiches kulturelles Erbe. Ich denke nur zum Beispiel an die humanistische Bildung oder an die Musik oder auch diese wunderbare Sprache oder die Architektur unserer Städte. unsere Verhältnisse zur Natur. Das sind ja unglaubliche kulturelle Güter und Errungenschaften. Und wir haben gegenüber diesen Gütern und Errungenschaften haben wir zum Teil ein sehr gebrochenes Verhältnis. Ich erinnere mich an eine internationale Feier, auf der aus der ganzen Welt Teams waren, die ihre jeweilige Kultur präsentierten. Und was brachten die Deutschen? Sie brachten einen Volkstanz, mehr war nicht. Sie hatten nichts anzubieten. Als die deutsche Gruppe, die diese Konferenz besuchte und bestückte mit ihrem kulturellen Beitrag, wusste nicht, was sie bringen sollte. Und das ist für mich alles Teil dieses gebrochenen Verhältnisses, dass wir, glaube ich, also die jetzige Generation mit dem zunehmenden Abstand auch die Chance hat, ein Stück weit zu heilen. Und in diesem Prozess möchten wir einfach einen Schritt machen.
Das heißt, um überhaupt Verantwortung übernehmen zu können, und hier sprechen wir natürlich Verantwortung zu übernehmen als Kultur, was uns alle als Menschen, als Individuen mit einschließt. Aber wir sind eben auch Teil und Ausdruck einer bestimmten Kultur und eben der deutschsprachigen, der deutschen Kultur. Um das wirklich tun zu können, um hier wirklich die Verantwortung übernehmen zu können, die es braucht, und gerade, wie du hast es vorher angesprochen, eine Situation, wo Deutschland mehr denn seit langem aufgerufen ist, in einer schwierigen europäischen Situation Verantwortung zu übernehmen, weil Deutschland hier mindestens in der Situation einer ökonomischen Stärke und damit auch automatisch einer ökonomischen, politischen Verantwortung steht. Um das tun zu können, müssen wir uns auch mit all dem einbringen, was wir einbringen können.
Ja, was eben nicht heißt, in der alten Version, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern was heißt, aus einem gereiften Selbstbewusstsein und gereiften Selbstwertgefühl, und gereift heißt für mich eben unter Einbeziehung der deutschen Geschichte, aus diesem gereiften Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl den eigenen Beitrag zu leisten. Und das ist für meine Begriffe eine Aufgabe, die zurzeit ansteht. Das Projekt Europa ist gefährdet, das wissen wir alle. Wir stehen vor den Europawahlen und wir wissen nicht, wie sich die Stärkung des rechten Randes weiterhin entwickelt. Wir haben erhebliche soziale Verwerfungen aufgrund der Finanzkrise, insbesondere in den Peripherieländern, mit der extrem hohen Arbeitslosigkeit. Und wir alle wissen, also als Politikwissenschaftlerin weiß ich das natürlich in besonderem Maße, dass da, wo soziale Verwerfungen auftreten, entdemokratisierende Tendenzen sich breit machen. Und die deutsche Geschichte hat gezeigt, wohin diese entdemokratisierenden Tendenzen am Ende der Weimarer Republik geführt haben. Das heißt, auch da haben wir eine Möglichkeit, aus unserem eigenen wachen Bewusstsein heraus dafür Sorge zu tragen, dass genau solche Entwicklungen nicht kommen dürfen. Und das heißt zum Beispiel eine Sparpolitik, ohne gleichzeitig die Lebensbedingungen und die ökonomischen Bedingungen in den Peripherieländern von Europa deutlich zu verbessern, führt letztlich zu etwas, was uns auch nicht gut tut. Und das müssen wir einfach sehen und wissen. Und ich meine, dass das Aussöhnen mit den eigenen, wenn man so will, mit dem eigenen schwierigen Umgang mit Macht, den wir in der Vergangenheit gelebt haben, uns mehr befähigt, besser damit in der Gegenwart umzugehen.
Weil ich mal davon ausgehe, dass das Aussehen mit dem eigenen schwierigen Umgang mit Macht nicht heißt, diesen Umgang mit Macht in irgendeiner Weise verteidigen zu wollen.
Oh nein. Ich hab ein Buch geschrieben, das heißt Deutschlands Chance mit dem Schatten versöhnen, das ja auch ein Stück weit diese Konferenz mit inspiriert. Und da habe ich versucht, zwei große Bereiche herauszuarbeiten, wo ich sage, da sind große Potenziale im deutschen Sozialcharakter. Das ist ein Begriff, der geht auf Erich Fromm zurück. Sozialcharakter im Verhältnis zu einem individuellen Charakter. Es gibt zwei große Stärken, und das eine ist der Idealismus und auch die spirituelle Öffnung, die Liebe zur Natur, und das andere sind die Sekundärtugenden wie Ordnung, Fleisch, Sparsamkeit etc. Und beide diese besonderen Gaben im deutschen Sozialcharakter sind unter dem Nationalsozialismus gelenkt worden auf ein Todesprojekt. Und das muss man sich mal ganz klar und bewusst machen. Das heißt, die Begeisterungsfähigkeit und der Idealismus von Menschen und auch die spirituellen Aspirationen von Menschen sind in einer politischen Religion, das war nämlich der Nationalsozialismus, in einer politischen Religion zutiefst missbraucht worden. Und das Ergebnis ist, dass diese spirituellen Aspirationen bei uns immer mit dem Verdikt der Lächerlichkeit oder des Nicht-Angemessenen belegt sind. Das andere ist, dass diese Sekundärtugenden in dem Todesprojekt der Nationalsozialisten, also der Vernichtung des jüdischen Bevölkerungsanteils in Europa und weiterer Bevölkerungsgruppen wie Behinderte, Sinti, Roma, Homosexuelle etc., dass diese Sekundärtugenden für dieses Todesprojekt eingesetzt wurden. Und Paul Celan hat es genannt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das heißt, die effiziente Vernichtung von Leben durch Tötung oder durch Arbeit ist praktiziert worden. Und diese zweite Seite, also diese Sekundärtugenden, sind zugleich die Grundlage unserer ökonomischen Effizienz und unserer ökonomischen Dominanz, die wir heute wieder in Europa haben. Und auch da gilt es hinzugucken. Das heißt, es braucht eine ethische Einbindung von bestimmten Fähigkeiten, die im deutschen Sozialcharakter sind. Und es braucht eine Befreiung unserer Spiritualität, aber nicht im Sinne von abgehoben und esoterisch, sondern im Sinne von verantwortlich für die Realität und für die Gegenwart.
Frage, ob da nicht vielleicht noch ein weiteres Element dazukommt. Du hast einerseits die Integration unserer Tugenden, unserer Sekundärtugenden angesprochen, auch dieser Blick in den Schatten des deutschen Sozialcharakters, um mit deinen Begriffen hier zu gehen. Da ist der Schrecken der Geschichte selber. Und um dieses eine Sprichwort nochmal aufzugreifen, das Anna Gama zum Motto ihres Vortrags für die Konferenz am 21. März genommen hat, dass nur ein gebrochenes Herz, ein volles Herz, ein ganzes Herz ist. Dass es ein gebrochenes Herz braucht, wenn ich das so weiterdenken darf, um ganz zu sein, hier ja vielleicht auch eine Chance besteht, dass wir gerade, weil wir gezwungen sind, einfach weil die Schuld so groß ist und weil sie so auf eine gewisse Weise unvermeidbar ist, dass wir als Kultur gezwungen sind, sie wirklich uns anzusehen,
und einen Weg der Transformation zu finden.
Einen Weg der Transformation zu finden, aber einen Weg der Transformation zu finden in der Art und Weise, dass das wirklich Ansehen dessen, dass das Teil unseres Menschseins ist, auch solche Verbrechen begehen zu können und zu begehen, etwas wie menschliche Tiefe, menschliche Reife und vielleicht auch Weisheit mit sich bringen kann, einfach weil man sich sieht, auch in seinen Schattenaspekten sieht, dass dadurch etwas entstehen kann, was man eine weise Kultur nennen könnte, einfach dessen, weil die jugendliche Naivität zu glauben, dass das, was den Schatten, das, was den Schrecken ausmacht, nicht Teil von mir ist, hier nicht mehr der Fall ist, sondern ich sehe mich in dieser Ganzheit. Das heißt, diese sehr schmerzhafte Fähigkeit, wirklich sich auch mit all diesen Teilen als Kultur wahrnehmen zu können und deswegen dann auch das Leben aus einer größeren Reife heraus, aus einer größeren Tiefe heraus reagieren zu können, ist, wenn man es annimmt, eigentlich auch bereits Transformation.
Ja, ich stimme dem voll und ganz zu. Es ist ja auch kein Zufall, dass Deutschland vom Ausland wegen dieses sich Konfrontierens mit dem, mit der eigenen Vergangenheit zum Teil sehr bewundert wird. Und man sagt, das ist beispielhaft, dass dort ein Land ist, das sich mit seiner eigenen Geschichte so auseinandersetzt und sich dem stellt. Die Tatsache, dass das in Deutschland der Fall ist, führt, wenn man mal die Schattenseite dessen wiederum sieht, zum Teil dazu, dass andere Länder sich auch ausruhen darauf, dass Deutschland das sozusagen macht. So, und wir umgekehrt zum Teil verharren in diesem, da sind wir wieder bei dem Begriff erstarren, verharren in diesem Schuldmomentum. Und wenn du von einer weisen Kultur sprichst, und das ist für mich eine Kultur, in der Macht und Liebe sich in der Herrschaft verbunden haben, wenn du von einer weisen Kultur sprichst, dann geht es eben nur, indem sie das eigene Scheitern mit hineinnimmt ins Bewusstsein, nicht abspaltet, ins Beschweigen. Und da möchten wir einfach einen Schritt weit gehen, sodass ein Stück weit mehr Freude aufkommen kann, in diesem Land zu leben, in diesem Land zu wirken und mit den Fähigkeiten dieses Landes beizutragen, dass wir unsere schwierige Gegenwart ein Stück weit verändern.
Das ist spannend, weil das, was du einfach angesprochen hast, wirklich dieser Schattenseiten als Kultur zu begegnen und sie zu integrieren, ist natürlich nicht nur etwas, was eine Aufgabe ist für den deutschen Kulturraum, sondern das ist etwas, das eine wichtige Menschheitsaufgabe als solches ist.
Ja, und wenn du das so sagst, und ich würde da gerne weiter fortsetzen, dann muss als Deutscher immer der erste Satz sein, die Verbrechen hier sind so monströs gewesen, dass man das nicht vergleichen kann mit anderen. Das gehört, also ich sage es mal tatsächlich ein bisschen provozierend, das gehört tatsächlich zur politischen Korrektheit, dazu, dass man das sagt. Und ich sage das nicht zynisch oder so, sondern ich sage es, ich meine es so. Und zugleich muss man sagen, wenn man auf andere Länder guckt, dann gibt es dieses Thema in anderen Ländern in einer anderen Weise aber auch. Nehmen wir mal Beispiele, der amerikanische Bürgerkrieg, die Missachtung der Schwarzen in den USA hat unendliches Leid hervorgerufen. Eine Kolonialpolitik, ich war gerade in Indien und habe mir das nochmal in lebhaften Farben schildern lassen von einer Inderin, die Kolonialpolitik der Engländer in Indien hat natürlich unzählige Menschenleben gefordert. Und so könnten wir weitergehen und könnten hinschauen. Das ist aber nicht unsere Aufgabe als Deutsche. Unsere Aufgabe als Deutsche ist, vor der eigenen Tür zu kehren und unseren eigenen Beitrag zu leisten. Und wenn andere sich daran orientieren wollen, dann ist es schön. Aber es ist unsere Aufgabe bei uns, diese Arbeit zu tun.
Nein, es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, vor der eigenen Türe zu kehren. Aber, und darin sehe ich auch die Chance. Und das ist zumindest etwas, was mir immer wieder, wenn ich das Thema reflektiere, dass ich auf diese Art und Weise wahrnehme. Wenn man sieht, wie das, was ja ein schmerzhafter Prozess ist, sich dem wirklich zu stellen, aus vollem Herzen zu stellen, so wie wir gerade versuchen, das zu beschreiben, dass das etwas ist, das auch, wenn man genau hinsetzt, eine tief menschliche Aufgabe ist.
Das ist für alle Menschen eine Aufgabe.
Deutschland steht, auch weil das so singulär ist, was hier passiert ist, in einer Situation, wo zumindest Teile der Gesellschaft auf eine doch beachtliche Weise bereit sind, hier einen Blick darauf zu setzen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, und ich sage es eben auch gerade bewusst als Österreicher, wo das leicht anders ist, um es einmal so stehen zu lassen, erfüllt mich das mit Hoffnung und inspiriert mich nicht, weil deswegen das, was geschehen ist, auf einmal nicht mehr so schrecklich wäre, sondern weil ich sehe, das ist nicht nur etwas, das lähmt, sondern das ist etwas, was wirklich auch ein kultureller Auftrag ist.
Ja.
Etwas, was eben als Reife wirklich auch ein Beitrag für menschliche Geschichte sein kann. Und dann geschieht etwas Interessantes, dass auf einmal etwas, was nur bedrückend und lähmend empfunden wird, auch als Chance, als Aufgabe begriffen wird. Und dann ist das nicht etwas, wo ich mich einfach gedrängt fühle oder nur gezwungen fühle, mich damit auseinandersetzen, sondern auf einmal sehe ich auch ein tiefes Bedürfnis, diese Chance zu nutzen.
Ja, also man kann auch, wenn man das tiefenpsychologisch sagt, kann man sagen, es heißt, nicht hängen zu bleiben im Trauma, sondern zu einer posttraumatischen Reifung zu kommen. Und in der posttraumatischen Reifung habe ich das Trauma angenommen und habe mich dem Leben dazugewandt. Und das ist für mich auch der Unterschied zwischen einer Kultur der Erinnerung, die das Trauma bestätigt, und einer Kultur der Aussöhnung, des Aussöhnens, in der das Trauma so integriert ist, dass es überschritten werden kann. Und das ist letztlich, da stimme ich dir voll und ganz zu, eine dem Menschen aufgegebene Aufgabe. Es hat jemand gesagt, eine Formulierung, die auf den ersten Moment sehr erschreckend wirkt. Er hat gesagt, Auschwitz ist ein heiliger Ort. Und was damit gemeint war, war nicht nur, dass dort sehr viel gebetet wird, sondern dass dort ein Ort ist, an dem man sehen kann, wozu Menschsein führen kann oder wozu Menschen fähig sind. Und heilig darum, weil wenn man sich so in den Spiegel gucken muss, wie man das tun muss, wenn man durch Auschwitz durchgeht und sieht, was da passiert ist, dann einfach in dem Erschrecken über das, was möglich ist, sich eingeladen und aufgefordert fühlt, genau dieses verhindern.
Klingt absurd. Es klingt absurd, Auschwitz als einen heiligen Platz zu sehen. Und trotzdem hatte ich eine ähnliche Erfahrung, nicht in Auschwitz, sondern in Dachau. Als ich mal einen Tag in Dachau war und auch motiviert durch die Anwesenheit eines Karmeliterklosters, das direkt an den Mauern von Dachau mit einer Tür in das Territorium des Konzentrationslagers selber hat, das für mich genau das gezeigt hat, was du versucht hast, jetzt anzusprechen, dass wenn der richtige Blick auf das Geschehene und auf die eigene Verantwortung und auf die eigene Rolle als Individuum und als Kultur gelingt, hier etwas gelingt, durchaus auch da ist eine Heiligkeit des Sehens. Da ist etwas Heilendes im Sehen und in diesem Sinn auch etwas Heiliges. Nicht das Schrecken Nehmende, sondern im Schrecken eine tiefe Möglichkeit zu sehen, wie wir als Menschen darauf reagieren können und dadurch etwas heil werden lassen, indem wir Einzelner und als Kultur eine Antwort finden. Und das war eine tiefe Einsicht. Und ich glaube, diese Chance zu ergreifen, hat man als Individuum, aber letztendlich ist es etwas, das niemand Einzelner leisten kann. Es ist etwas, das aus einer Kultur kam und auch nur von einer Kultur, das heißt durch unsere gemeinschaftliche Leistung, auf diese neue Weise gesehen werden kann.
Ich würde gerne da einfach mal die Dimension des Gewissens ansprechen. Ne? Es gibt ein Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es stammt, ob es Schiller ist oder Fichte. Der Mensch in seinem dunklen Drang ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Das heißt, wir haben in uns ein Wissen, was eigentlich der rechte Weg ist. So, und unter sehr schwierigen Umständen wird die Bereitschaft, dem rechten Weg zu folgen, von Menschen sehr reduziert nur wahrgenommen. Und das heißt, das Gewissen wird quasi in Abrede gestellt oder wird an Menschen überantwortet, denen man Macht zuschreibt. Und Auschwitz ist ein Zeichen dafür, was dann passieren kann. Wenn wir das Gewissen nicht mehr sprechen lassen und wenn wir Akteuren Macht geben, die uns sagen, was wir zu tun haben. Und insofern ist das ein individueller und ein kollektiver Prozess des Lernens, um eben mit sich und den Situationen und den Herausforderungen an völlig anders umzugehen.
Bevor ich jetzt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen möchte, sich an diesem Gespräch zu beteiligen, vielleicht, wenn du mir noch in ein paar Worten sagen kannst, wer auf dieser Konferenz sprechen wird und was die verschiedenen Menschen, die hier ihre Perspektive auf dieses Thema einbringen, auf dieser Konferenz einbringen wollen.
Okay. Also wir haben eine Konferenz mit dem Untertitel Verantwortung, Heilung, Transformation. Und wir sagen, wir streben an einen Gleichklang von Wissenschaft, Kunst und Spiritualität. Also wir wählen einen ganzheitlichen Zugang. Das heißt, wir möchten Menschen nicht nur mental erreichen oder mit der mentalen Intelligenz, sondern auch mit der emotionalen und der spirituellen Intelligenz. Das ist schon mal ein wichtiges Gesamtkonzept, das wir verfolgen. Und dann haben wir ein großes Team von Menschen, die ehrenamtlich an dieser Konferenz arbeiten. Und wir haben diese drei Teile, also der erste Block nach dem Einführungsblock, der erste Block befasst sich mit Verantwortung. Da kommen die Wissenschaftler zu Wort, da wird eine Historikerin, Hanna Schüssler, einen Vortrag halten, Klaus Ulrich wird einen Vortrag halten, ein Kommunikationswissenschaftler und Publizist. Tom Steininger wird dazu einen Impuls geben und dann werden wir das Ganze in sogenannten evolutionären Dialogen mit den Teilnehmenden weitertreiben und das Thema weiter bewegen. Und da uns der Aspekt des Widerstandes, und zwar des Widerstands aus Gewissen, ein besonderes Anliegen ist, werden wir in diesem Kontext auch Fritz Bauer, der die Auschwitz-Prozesse initiiert hat, auf den Sie eben maßgeblich zurückgehen, ehren. Am Nachmittag werden wir dann in vier Workshops das Thema Heilung angehen. Und Heilung in dem Sinne, den wir jetzt eben diskutiert haben, und diese Workshops reichen also von der Kriegskinder-Thematik über die Ehrung des Widerstandes, über bis hin zu der Frage, wie wir uns heilen können, indem wir uns dem Neuen zuwenden. Und dann wird Anna Gammer ihren Vortrag halten, von dem wir schon mehrfach jetzt hier gesprochen haben. Nur ein gebrochenes Herz ist ein ganzes Herz. Und anschließend mit zwei Jüdinnen in ein Gespräch eintreten, nämlich Esther Bejarano, die mit 89 Jahren eine bewundernswerte Frau ist, eine Überlebende von Auschwitz und gleichzeitig Vorsitzende des Deutschen Auschwitz-Komitees, und Esther Giersberger, einer Schweizerin jüdischer Herkunft. Und danach werden wir gemeinsam Schritte in den Heilungsraum versuchen zu beschreiten. Und am Abend gibt es dann einen kulturellen Abend mit Musik und mit Bildern, mit einer Performance, wo ein Stück weit die deutsche kulturelle Geschichte auch hörbar wird und wo auch nochmal Esther Bejarano, die als Rapperin mit 89 Jahren mit ihrer Band unterwegs ist, ihren Beitrag leisten wird. Und am dritten Tag, also am Sonntagvormittag, beginnen wir mit einer Andacht in einer Kirche, die in der Zeit des DDR-Widerstandes eine große Rolle gespielt hat, einer halbstündigen Andacht, und gehen dann weiter mit dem Thema Transformation. Und da werden wir haben die Eva Höbel, ein Mitglied des Bundestages, die Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss war, und die sehr entschieden und mit sehr großer Klarheit darauf hinweist, dass viel zu tun ist in diesem Feld weiterhin. Und Franz Theo Gottwald, der Vorstand von der Schweißfurt-Stiftung, wird dieses kommentieren aus seinem Themenfeld heraus. Und dann werden wir ein wichtiges Zeichen für gelungene Transformation zeigen mit der Margret Rasfeld. Das ist eine der großen Bildungsinnovatorinnen, die eine ganz beispielhafte Schule in Berlin führt, die mit ihren Kindern kommen wird und die uns zeigen wird, was es heißt, Menschen zu Demokratiefähigkeit und zur Verantwortung schon im jungen Lebensalter zu befähigen. Und dann werden wir eigentlich wieder in evolutionäre Dialoge eintreten und zum Schluss in eine gemeinsame Abschlussarbeit, sodass hoffentlich der Geist dieser Konferenz mit diesem auch Transformationsanspruch oder dieser Transformationshoffnung dann hinausgeht in die Welt.
Ja, herzlichen Dank auch für diesen Einblick in die Konferenz selber. Wenn Sie sich in dieses Gespräch einbringen wollen, gibt es wie immer die Möglichkeit, sich hier bei Telefon durchs Telefon einzuwählen. Die Telefonnummer in Deutschland wäre 0892 006 1640, in der Schweiz 0435 508 0389, in Österreich 072 088 0877. Der Einwahlcode wäre 1899 747, gefolgt von der Rautetaste 1899 747. Wenn Sie sich eingewählt haben, müssen Sie noch einen weiteren Schritt machen, diesen Schritt bitte nicht zu vergessen, um sich sichtbar zu machen, damit wir Sie am Bildschirm sehen, dass Sie auch die Hand heben, also dass Sie sich ins Gespräch einbringen wollen, dann noch die Tastenkombination Stern 2. Also wenn Sie sich eingewählt haben, auch mit Einmalcode, dann noch die Hand heben, symbolisch gesagt, mit Stern 2, dann können wir sehen, dass Sie sich in das Gespräch einbringen wollen und Sie freischalten. Als sich jemand hier telefonisch meldet, möchte ich dem oder derjenigen noch ein wenig Zeit geben und vorher auf einige der E-Mail-Fragen eingehen, die uns schon erreicht haben. Nein, eins habe ich vergessen. Für diejenigen, die die E-Mail-Adresse noch brauchen, Sie können uns auch schriftlich erreichen unter radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de. Und wie gesagt, wir haben schon einige Fragen und daraus möchte ich gerne eine einmal aufgreifen. Da schreibt eine Hörerin: Vielen Dank für euer Gespräch. Ich teile eure Gedanken, habe noch eine Frage. Ich traf diese Woche auf einen Historiker, der die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und den furchtbaren Folgen auch absolut wichtig findet. Und doch sagte er, die wirkliche Auseinandersetzung, die wir brauchen, ist die mit dem Ersten Weltkrieg. Ich konnte ihn nicht mehr dazu fragen, es fehlte die Zeit. Wie seht ihr das? Habt ihr einen Blick darauf?
Das ist ein Thema, das natürlich jetzt durch den Jahreswechsel 2014, also 1914, 2014, ganz stark im Moment in den Vordergrund gerückt ist. Und es ist in der Tat zutreffend, dass die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges eine wichtige Grundlage dafür waren, dass dieses Desaster dann im Nationalsozialismus passiert ist. Und zwar, weil die Identität der Deutschen in ganz starkem Maße durch das Desaster des Ersten Weltkrieges tangiert und verletzt worden ist. Und dieses als bedrohlich erlebte Selbstwertgefühl war wiederum ein Nährboden dafür, dass Hitler sagen konnte, ich führe Deutschland und die Deutschen zur Größe, zur alten Größe zurück. Ich wetze sozusagen die Scharte aus und ich führe die Deutschen zur alten Größe zurück. Das heißt, es war eine Grundlage für die Verführbarkeit. Aber für meine Begriffe enthebt es einen nicht, festzustellen, dass das eigentliche Drama geschehen ist, in dem dieser Weg der Stabilisierung des Selbstwertgefühls gewählt wurde, nämlich der Vernichtung von allen, die man als minderwertig erklärte, um sich selbst aufzubauen.
Eine weitere Frage. die sich ganz direkt an dich richtet. Liebe Frau Dr. von Maybaum, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie Effizienz als eine fragliche Tugend verstehen? Falls so, wie kann der Einzelne den Schatten davon überwinden?
Effizienz finde ich als solches nicht fraglich. Sie muss nur ethisch eingebunden sein. Das heißt, man muss sich fragen, wofür ich denn meine eigene Effizienz einsetze. Effizienz um der Effizienz selbst willen reicht meines Erachtens nicht.
Ich höre auch, dass wir einen Hörer, eine Hörerin haben, der sich per Telefon aus Nürnberg hier einbringen möchte. Wenn wir den oder die Hörerin hier bitte kurz freischalten können, und ich freue mich auf Ihre Frage. Ich glaube, ja, das Telefon ist frei. Ja, hallo.
Hallo, hier ist die Sigrun. Ist es auch in Ordnung, wenn ich keine Frage habe, sondern einfach einen Beitrag leisten möchte aus meiner eigenen Erfahrung?
Ja, bitte.
Ich habe Ihre Begriffe von Gewissen und Scham sehr angesprochen, als ich gehört zu der Kriegsenkelgeneration. Meine Mutter hat sehr unter der Scham gelitten, da ihr Vater aktiver Nazi war, kleiner, aber er war einer. Und mit 60 hat sie das so belastet, dass sie viel mit mir darüber geredet hat und letztlich mir den Auftrag erteilt hat, indirekt mich darum zu kümmern. Ich habe dann diese Aufgabe übernommen, habe sehr viel recherchiert und es war eine sehr schwere Zeit. Berührt mich auch immer noch, hören Sie wahrscheinlich auch. Und ich bin dann auch nach Theresienstadt gefahren und zu dem Haus, wo die jüdische Familie gewohnt hat, mit der mein Großvater was zu tun hatte, und habe mich im Namen der Familie entschuldigt und habe im Zuge dieser ganzen Arbeit auch erlebt, wie diese Scham, die auch ich als Kriegsenkel empfunden hat, heilen konnte. Sie haben das ganz am Anfang angesprochen, die Scham, zumindest bei mir oder bei meiner Mutter auch, wird transformiert, wenn die Familie die Schuld auf sich geladen hat, vielleicht nicht die Enkel oder die Kinder, aber die Familie, wenn die sich dieser Schuld stellt und sich entschuldigt, ist da in unserer Familie sehr viel Heilung passiert.
Ja, das ist ein Danke für diesen Beitrag, weil das ist ein wunderbares Beispiel, wie hilfreich es für uns selbst ist, wenn wir statt in Schuld und Scham zu erstarren, die Verantwortung übernehmen für das, was gewesen ist, und daraus die Kraft für die Gegenwart gewinnen.
Genau.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wunderbar.
Ja, deswegen fand ich das so schön, als Sie das so formuliert haben. Wir müssen keine Scham haben, wenn wir uns der Verantwortung stellen. Und das setzt ja, Befreiung frei.
Ja, genau.
Ja.
Danke. Ja. Herzlichen Dank für diesen Beitrag.
Gerne. Danke Ihnen für Ihre Arbeit. Ich höre jedes Mal gerne zu.
Gerne. Ich würde gerne auch direkt an diese Frage eine weitere Frage per E-Mail anschließen. Schreibt den Hörer: Danke für dieses ungewöhnliche Gespräch. Zwei Zusammenhänge, die Sie aufgezeigt haben, haben mich besonders bewegt. Schuldbewusstsein muss sich in Verantwortung auflösen können, weil es sonst nur eine Blockade ist, die zukunftsorientiertes Handeln nicht ermöglicht. Und der Aspekt der Freude, dass auch anlässlich der größten historischen Katastrophe unsere Lebenskraft und unsere Lebensfreude zu zukunftsorientiertem Handeln gefordert ist. Danke.
Wenn Sie mich jetzt sehen würden, dann würden Sie sehen, dass ich strahle. Weil das ist wirklich unser Anliegen. Also wenn wir aus dieser Konferenz mit mehr Freude herausgehen und nicht im Sinne von weggucken, sondern Freude, weil wir hingeguckt haben, dann finde ich das großartig.
Ja, das ist so ein heikler Punkt. Ja. Weil jedes Mal, wenn man in diesem Thema das Thema Freude mit anspricht, hat man fast ein schlechtes Gewissen, dieses Wort mit in diesen Zusammenhang gebracht zu haben. Und wenn ich das so formulieren darf, das ist genau der Punkt. Weil natürlich gibt es daran nichts zu freuen, dass, ich sag mal, Auschwitz war. Da ist keine Freude.
Das ist ja auch nicht gemeint.
Eben. Aber, und das hat, glaube ich, auch der Hörer in dem E-Mail schön auf den Punkt gebracht, die tiefe Reaktion des Gewissens auf das Gewesene ist kein Zerstören der Lebensfreude.
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns dem Gewissen stellen, also wenn wir unserem Herzen zuhören, man kann es ja auch so sagen, wenn wir unserem Herzen zuhören und aus dieser Verbundenheit mit dem eigenen Herzen handeln und Verantwortung übernehmen, dann hat es einen befreienden Charakter. Und diese Art von Befreiung, die finde ich, sollten wir anstreben oder die streben wir an.
Absolut. Und um es nochmal klarzustellen, weil auch hier kann ein Missverständnis oder auch eine Falle mit eingebaut sein. Weil es geht nicht darum, damit wir uns befreien und frei fühlen, sondern die Freiheit, von der du sprichst, ermöglicht uns, Verantwortung zu übernehmen. Es ist nicht die Drehung, und diese Gefahr besteht darin, all das zu tun, um sich endlich davon frei zu fühlen. Aber das hat nichts mit echtem Gewissen zu tun. Die Freiheit, von der du sprichst, ist eine Freiheit für die Verantwortung, eben auch für die Verantwortung für das Gewesene, aber eben auch die volle Verantwortung, die einzige ist, die man überhaupt nehmen kann, nämlich die Verantwortung für die Gegenwart.
Ja, und zwar für das Leben. Für das Leben und auch für die Freude am Leben, im Sinne einer reifen Freude am Leben. Da gibt es ja wunderbare Beispiele von den jüdischen Überlebenden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern daran, dass offensichtlich eben auch schon sehr hochbetagter Überlebender von Auschwitz mit seinen Enkeln nach Auschwitz gefahren ist und dann dort getanzt hat. Und dieses Video, die ging auf YouTube um die Welt, bis es dann aus, ich weiß nicht welchen Gründen, abgeschaltet wurde. Und der hat seinen Kindern gezeigt, mit all dem Schrecken kann ich das Leben so bejahen, dass ich hier tanze. Und das ist nicht unreif oder weggucken, sondern das ist eben eine gereifte, eine weise Haltung. Und ich wünsche uns einfach, dass wir ein Stück weiser werden.
Noch eine Frage, auch per E-Mail. Und ich glaube, sie ist wichtig. Da schreibt ein Hörer, mit dem Zitat, nur mit einem gebrochenen Herzen kann man ein ganzes Herz haben, als Zitat, und stellt dazu die Frage, soll das auch für die jüngeren Menschen gelten? Fragezeichen. Inwiefern macht das auch für junge Deutsche Sinn? Wie soll man das ihnen gegenüber verständlich machen?
Also ich habe mir sagen lassen, ich habe das noch nicht aus eigener Erfahrung, kann ich das noch nicht bestätigen, aber ich habe mir sagen lassen, dass es gerade bei den ganz jungen Menschen in Deutschland ein neues Interesse gibt an dieser historischen Entwicklung. Und ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, dass es nicht als Erinnerungskultur vermittelt wird, im Sinne von Schuld und Scham, Bestätigung, sondern dass es vermittelt wird als eine Aufforderung, sich freudig für das Leben einzusetzen. Und da sind wir wieder an dieser Stelle. Das kann man eben nur in diesem Kulturraum, wenn man sich bewusst ist dessen, was gewesen ist, und nicht, indem man darüber hinwegguckt.
Liebe Barbara, herzlichen Dank. Wir sind auch am Ende unserer Zeit angekommen. Ich glaube, das ist ein gutes letztes Wort für diese Sendung. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, die Website, die diese Konferenz auch hat, www.aussöhnenmitdeutschland.de, zwischen den Worten immer ein Bindestrich, www.aussöhnenmitdeutschland.de. Da stehen alle Informationen zur Konferenz mit bereits vielen Textmaterial und Dingen, die es auch hier schon zu kontemplieren gibt. Die Konferenz selbst findet am 21. März in Berlin statt.
Bis zum 23. März.
Bis zum 23. März. Sie ist auch schon, es haben sich schon viele Menschen angemeldet, also wir sind auch in der eigentlich erfreulichen Situation, dass wir wahrscheinlich ausverkauft sein werden, weil wir nur einen beschränkten Raum jetzt zur Verfügung haben. Ich glaube, es wird eine wichtige Konferenz. Ich glaube auch, dass wir in diesem Gespräch kurz ansprechen konnten, worin diese Wichtigkeit besteht. Barbara, herzlichen Dank für diese Stunde.
Sehr gerne.
Einen herzlichen Dank auch fürs Zuhören und einen schönen guten Abend aus Berlin.